Aigurevi, Joscha Mapparello, herzlich willkommen zu Podcast Budi. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Frankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In Podcast Brudi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit!
Podcast Brudi.
Die versuchen dann auch ihre Wut, ihre Mut und ihre Lebens durch Musik, durch Tanz oder durch Graffiti. Mhm. Es gefällt uns vielleicht nicht, aber es gibt viele, die dann damit auch sich ausdrücken, und denen möchten wir auch Möglichkeiten geben. Und den haben wir überzeugt, und dann hat er auch gesehen, dass wir damit auch Erfolg haben, und war immer ausverkauft, unsere Contest.
Turgut Yüksel's Kampf für eine gerechte Gesellschaft bringt ihn von Istanbul bis in den Hessischen Landtag. Hier engagiert er sich als integrationspolitischer Sprecher der SPD für seinen Wahlkreis Frankfurt. Zuvor initiierte er als Bildungsreferent des Frankfurter Jugendrings die Gründung der Bildungsstätte Anne Frank, die Parade der Kulturen oder den What Up Hip Hop Contest als Plattform für Menschen, die sich Gehör verschaffen wollen. In Podcast Buddy Nummer 24 sprechen wir über die Steine auf seinem Weg, seine Perspektive auf die Frankfurter Kulturlandschaft und seinen brennenden Wunsch nach Verbesserung der sozialen Umstände.
Podcast Buddy.
Herzlich willkommen zu Podcast Buddy Nummer 24. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Turgut Yüksel von der SPD. Hallihallo.
Hallo, freut
mich.
Wie
geht es dir?
Mir geht es gut, auch trotz Pandemie. Ich versuche, meine Zeit so gut wie möglich zu gestalten, und bin ich sehr viel am Telefon. Aber es gibt ein oder andere Termine, die ich dann draußen wahrnehme, wie zum Beispiel jetzt.
Ja, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Du bist Mitglied des Landtags, und ich habe auf Instagram gefragt, ob jemand einen Politiker kennt, der in der Vergangenheit schon mal irgendwas für die Hip-Hop-Kultur in Frankfurt gemacht hat. Und da hat Casanova mir eben deinen Namen genannt, und in der Recherche bin ich auf verschiedene Kulturprojekte wie den World Up Hip Hop Contest oder die Parade der Vielfalt gestoßen, die du in der Vergangenheit initiiert oder mit angestoßen hast. Und ich bin gespannt, welche Einblicke du uns da geben kannst in quasi die Kulturarbeit oder auch in die Arbeit eines Politikers. Und ich würde gerne ein bisschen zurückspringen. Du bist nicht in Deutschland geboren, sondern in Pülmür in der Türkei, in Istanbul aufgewachsen, korrigiere mich, wenn ich irgendwie falsch liege, und mit 22 Jahren 1978 nach Frankfurt gekommen. So.
Dann erzähle ich es ein bisschen selbst, ja?
Ich hatte jetzt gefragt, wie sich das Image bzw. deine Wahrnehmung von Frankfurt geändert hat seit deiner Ankunft bis jetzt, aber gerne führt es da gerne nochmal selber aus.
Ja, wie du auch eben gesagt hast, mein Leben war immer in der Einwanderung. Ich bin im Osten der Türkei geboren, in einem kleinen Städtchen Pülümür.
Sehr falsch ausgesprochen.
Und als ich klein war, bin ich zu meinem Vater und mit meiner Familie nach Istanbul. Und dort bin ich dann in die Schule gegangen, aufgewachsen und mein Abitur gemacht. Versuchte ich dort auch zu studieren. Aber ich war in dieser Zeit auch sehr politisch aktiv und meine Eltern lebten als Gastarbeiter in Ulm. Und mein Vater hatte große Angst gehabt, dass es mir dort was passiert. Und ich war ja politisch sehr aktiv unterwegs. Und er schrieb mir einen Brief, ob ich entweder komme ich nach Deutschland oder wir haben miteinander nicht mehr zu tun.
Und, ja, das ist eine tolle Auswahlmöglichkeit.
Ja, und weil ich kann ja auch ihn verstehen, meine Verwandtschaft in der Türkei hat ihm auch Angst gehabt, dass es mir was passiert, weil wir lebten in einer Zeit in der Türkei, gab es Bürgerkrieg, ähnliche Situationen und jeden Tag kamen irgendwelche junge Leute durch Angriffe ums Leben und ich wollte auch in der Türkei die Welt verändern und auch eine demokratische Türkei mit aufbauen und deswegen war ich politisch sehr aktiv unterwegs und mit diesem Brief bin ich dann zu meinen Freunden gegangen und haben sie gesagt, habe ich gefragt, was sie davon halten. Dann haben sie gesagt, ja, die können auch nachvollziehen, geh nach Deutschland, aber vergiss nicht, woher du kommst. Und die waren vernünftig, haben sie mir einen guten Rat gegeben und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich den Aufruf meines Vaters auch gefolgt. Und ich habe mich nicht geändert, möchte ich immer noch was verhindern und auch eine andere Welt aufbauen. Und bin ich nach Ulm gekommen zu meinen Eltern. Wäre ich in der Türkei geblieben, wäre mein... Ich weiß es nicht, ob ich jetzt neben vor dir sitzen konnte oder ob ich überleben konnte und bin ich deswegen froh, dass ich nach Ulm gekommen bin und ich war kurz in Ulm, habe ich dort im Goethe-Institut Deutsch gelernt und dann habe ich mich an vielen Universitäten mich beworben und kam ich dann nach Frankfurt, habe ich hier Studienkolleg besucht und habe ich dann Volkswirtschaft und Soziologie studiert. Natürlich habe ich lange studiert. Ich habe dann auch 20 Stunden in Offenbach in einem Kinderhaus als pädagogische Fachkraft gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Und dann habe ich 20 Stunden dann Politik gemacht und dann 20 Stunden versuchte ich auch zu studieren. Und ja, und deshalb hat es auch ein bisschen lang gedauert, aber ich war dann auch ehrenamtlich politisch sehr aktiv und wollte ich auch von hier aus sehr viel in der Türkei auch ändern und war ich in einer türkischen Organisation aktiv unterwegs und dann wurde in der Türkei geputscht und gegen diese Putsch habe ich dann hier auch versuchte ich demokratische Öffentlichkeit gegen diese Putsch zu organisieren und weil auch in dieser Zeit sind tausende junger Menschen und intellektuelle Schriftsteller kritische Menschen wurde verhaftet und zum Teil auch im Folterkammer auch ums Leben gekommen, um dieses ein oder andere Leben zu retten. Dann habe ich dann auch mal in einem Hungerstreik eingetreten, habe ich dann 46 Tage gehungert, um dieses Leben auch zu retten. Und irgendwann mal traf ich in Deutschland nach 30 Jahren eine, der im Gefängnis war und deren Namen auch wir veröffentlicht hatten. Der war in der Türkei ein erfolgreicher Musikproduzent ist. Und das war auch sehr rührend, diese Begegnung. Und ja, in Frankfurt habe ich dann weiterhin, wie gesagt, aktiv geworden. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, von hier aus kann ich nicht so viel in der Türkei ändern. Aber es gibt auch hier in diesem Land auch viele Probleme und auch kann man auch hier viel engagieren und auch ändern. Und man sollte dort sein, wo man mit Füßen ist und wir waren sozusagen mit Füßen hier in Deutschland, aber mit Köpfen in der Türkei und versuchten von hier aus die Türkei demokratischer zu machen, aber das machen die Menschen, die in der Türkei sind, besser als von hier aus und deswegen habe ich dann mich entschieden, hier zu engagieren, dann war ich auch in der SPD, bin ich Mitglied der SPD geworden. Und während dieser Zeit habe ich dann auch erste interkulturelle Jugendverband gegründet mitgegründet, und zwar SaaS-Rock, damit wir die Jugendlichen, die hier leben, auch deren Wünsche und auch Probleme eingehen zu können, weil sie auch eine andere Perspektive in Deutschland haben sollten und könnten. Und war das sozusagen der erste interkulturelle Jugendverband. Wir sprachen auf die deutsche Jugendliche an und deswegen haben wir einen Namen gesucht. SaaS ist ein Musikinstrument, das anatolischen Volkskultur sozusagen symbolisiert, und Rock ist europäische Jugendkultur, und deswegen haben wir diese beide Kulturen als Symbol dann zusammengebracht. In der Tat hatten wir auch irgendwann mal auch eine Musikgruppe SaaS Rock, wo europäische, deutsche, europäische, orientalische Musik zusammengemixt wurde. Und wir haben erste deutsch-türkische zweisprachige Theatergruppe Teatro Sasso gegründet, und so in verschiedene Theater in Deutschland auch aufgetreten. Ich war Mitorganisator, habe ich doch auch einmal mitgespielt, weil fehlte ein Mitspieler, war krank.
Was hast du gespielt?
Es war dann Aladdins Mutterlampe, und habe ich dann Aladdins Mutter gespielt.
Als Schauspieler, nicht als Musiker, sondern als
Schauspieler. Ja. Und dann haben wir Entführung aus dem Sarai gespielt. Zum Beispiel einer von diesem, unserer Hauptdarsteller ist der Adnan Maral, der zurzeit auch als Schauspieler im deutschen Fernsehen öfter zu sehen ist. Der hat ja auch Anfänger, Deutsch für Anfänger auch gespielt, und der kam auch aus dieser Gruppe heraus, und viele andere. Und das heißt, wir haben auch durch diese Arbeit auch einige Schicksale vielleicht auch mitbestimmt. Ja, wir haben auch versucht, dann in dieser Zeit junge Leute dadurch zu helfen, die, was weiß ich, ihre gymnasiale Abschluss machten oder weiterführende Schulen gingen, die aus Migrantenfamilien stammen, aber keine Unterstützung, schulische Unterstützung von Elternhaus haben konnten, und haben ja auch für solche Gruppen, für die Schüler, Schülerinnen, die in der weiterführenden Schulen waren, auch Hausaufgaben für Lernhilfe angeboten. Und in dieser Zeit haben wir auch sehr viel Austauschprogramme organisiert mit unseren Partnerstädten, wo Jugendliche aus Frankfurt, aus Migranten und Familien auch dabei waren, und auch mit Jugendlichen aus Birmingham oder aus Lyon kamen wir öfter zusammen. Ja, und so bin ich dann in den Jugendverbandsstrukturen, in der Jugendkulturpolitik auch, konnte ich mich auch entwickeln, und dann irgendwann mal war ich dann als Jugendbindungsreferent im Frankfurter Jugendring, und dort habe ich dann war ich mit meinem Studium fertig, und dort habe ich dann als Jugendbildungsreferent 21 Jahre tätig gewesen. Und in dieser Zeit habe ich versucht, dann auch die Politik, der Jugendpolitik und auch Jugendkulturpolitik auch einzumischen oder beziehungsweise auch eine Plattform anzubieten, wo die jungen Menschen sich besser und auch anderes artikulieren können. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, Spurensuche-Projekte zu organisieren und federführend. Wir sind den Spuren Anne Frank nachgegangen in Frankfurt, im Stadtteil Dornbusch, und haben fast 2000 Schüler und Schülerinnen an diesem Projekt teilgenommen. Und am Ende ist ein sehr gutes Projekt entstanden, und das Ziel war dann auch irgendwann mal eine Anne-Frank-Jugendbegegnungsstätte in Frankfurt einzurichten, und das haben wir auch geschafft. Und jetzt gibt es eine Bildungsstätte Anne-Frank in Frankfurt, die das auch sehr renommiert ist.
Und tolles Institut.
Ja.
Freunde von mir arbeiten da, ich hatte mich sogar auch schon mal dort.
Ja, bei. Und dass ich dann dazu beitragen konnte, dass auch so ein Institut auch entstanden ist, das erfüllt mich. Und in dieser Zeit habe ich danach Menschen kennengelernt, die dann Frankfurter Geschichte und auch geprägt haben, wie Ignaz Bubis oder später die Freundin von Anne Frank und der Cousin von Anne Frank. Und mit denen war ich persönlich im Kontakt. Das hat mich natürlich auch erfüllt und war ich stolz drauf. Und dass das jetzt gut funktioniert, macht mich noch stolzer. Und dann habe ich dann gesagt, es reicht nicht, wenn man mit organisierter Jugendverbandsarbeit uns beschäftigen, sondern es gibt auch viele Jugendliche, die informell unterwegs sind und auch die ihre gerne Musik machen oder Tanzformationen haben. Und wir sollten sie auch unterstützen und auch fördern. Und war auch Hip-Hop im Kommen in Deutschland. Und da habe ich gesehen, dass in Hamburg oder in Köln oder in Heidelberg waren sie schon einen Schritt voraus in Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, dann sollte man auch für diese Jugendliche, die in Frankfurt in ihren kleinen Studios oder auch zu Hause Musik machen und rappen, man sollte denen auch eine Möglichkeit, eine Plattform anbieten, wo sie sich dann auch sich artikulieren können. Und es ist natürlich, waren hauptsächlich Jugendliche aus sehr viel auch aus Migrantenmilieus, aber auch gerne mit Jugendlichen, die aus deutschen Familien stammen, und die haben dann gemeinsam Musik gemacht. Und in der Geschichte der Jugend haben die Jugendlichen immer ihren eigenen Weg gegangen und ihre eigenen Subkulturen entwickelt. Und innerhalb dieser Subkulturen dann haben sie ihre eigene Stille auf ihre eigene Jargon oder ihre eigene Outfits, und sie waren innerhalb der Gesellschaft aber doch kritisch gegenüber dieser Gesellschaft. Und die kam ja natürlich auch diese Musik und diese Kultur aus New York nach Europa und auch in Frankreich und nach Deutschland. Und wir hatten auch solche subkulturelle Zusammenkünfte, und hab ich dann gesagt, man sollte den auch fordern und ein Forum anbieten. Und dann entwickelten wir mit Menschen, die sich mit diesem Kultur beschäftigen, ein Projekt. Und dieses Projekt war Word Up Hip-Hop. Und mit diesem Projekt haben wir auch einen sehr guten Erfolg gehabt und haben wir ausgeschrieben. In dieser Zeit gab es kein Deutschland sucht Superstar, aber wir haben die erste Idee entwickelt. Ah. Wir haben dann ausgeschrieben in Frankfurt bzw. im Rhein-Main-Gebiet. Die Jugendlichen, die sich mit Hip-Hop-Kultur, mit Rap sich befassen, sich bei uns bewerben konnten, und sind immer 40, 50 Kassetten oder CDs uns eingegangen, und haben wir mit den Leuten, die von dieser Musik auch sich gut verstehen, und die haben wir dann beste herausgesucht, 10 Gruppen herausgesucht, und diese 10 haben dann in eine Finale im Butch Cup Frankfurter Disco dann aufgetreten. War immer großer Erfolg und war immer ausverkauft. Wir müssten dann auch den Butch Cup Besitzer auch überzeugen, dass er auch für Hip-Hop auch diese seine Möglichkeiten anbietet. Mhm. Er war am Anfang nicht davon überzeugt. Er hält von diesem gewaltverherrlichenden Hüpfkultur nicht viel, diese Laberkultur nicht viel und so. Haben wir auch überzeugt, dass es halt, es gibt auch andere, die versuchen dann auch ihre Wut, ihre Mut und ihre Lebens durch Musik, durch Tanz oder durch Graffiti. Mhm. Es gefällt uns vielleicht nicht, aber es gibt viele, die dann damit auch sich ausdrücken, und denen möchten wir auch Möglichkeiten geben. Und den haben wir überzeugt, und dann hat er auch gesehen, dass wir damit auch Erfolg haben, und war immer ausverkauft, unsere Contest. Und Dann haben wir von diesen 10 beste 3 rausgesucht. Und wir haben natürlich auch immer Jury dabei gehabt, die in der Hip-Hop-Szene in Deutschland auch aktiv waren und auch bekannt waren. Und somit war auch eine große Motivation für Frankfurter Hip-Hop-Künstler und Künstlerinnen. Unter anderem war auch Sana auch mit dabei, die jetzt auch sehr bekannt ist und auch viele andere wie Jace oder die Flame und FFMC Frankfurt, und es gibt einige, die immer noch Musik machen, und es gibt auch einige, die gehen ihren eigenen Weg. Und wir haben dann auch mit Sony Musik oder mit anderen Musikstudios dann uns zusammen kooperiert. Die haben dann auch Optionsverträge auch angeboten, und wir haben natürlich auch bestimmte Preise angeboten, und das haben wir auch lange organisiert. Dann irgendwann mal habe ich gesagt, wir haben das genug gemacht, dann sollen die Szene selbst organisieren. Und ich glaube, damit haben wir in Frankfurt für diese Kultur eine Plattform angeboten, dass in Frankfurt auch seine Kultur auch entwickeln konnten. Und darauf haben wir auch aufgebaut. Dann haben wir auch Tanzlabel, Tanz-Battle organisiert. Hip-Hop ist ja nicht nur Rap. Und da haben wir auch Tanzwettbewerbe durchgeführt. Wir haben mit amerikanischen Generalkonsulat auch in diese Angelegenheit zusammengearbeitet. Es geht ja auch über transatlantische Bündnisse hinaus, und wirtschaftlich und waffentechnische Beziehungen gibt es auch andere Beziehungen, und wo Jugendliche aus New York mit Frankfurt zusammenkamen. Und dann haben wir auch ein Fachtagung über Kunst, Kommerz und Kultur organisiert. Eine Tagung für Jugendliche, wo auch über 120 Jugendliche dabei waren, die auch in der Hip-Hop-Szene aktiv waren. Es ging dann um Graffiti-Kunst mit, und es ging ja auch um Tanz und Rap und natürlich auch um Kommerz. Und wir haben dann auch mit bekannten Hip-Hop-Künstlern und auch Musiker und auch Juristen, die in der Szene aktiv waren, wenn es um Kommerz ging, auch diskutiert. War sehr beeindruckend. Und dann haben wir auch in dieser Zeit auch bestimmte Hip-Hop, bestimmte Künstler, die Graffiti, in der Graffiti-Kultur unterwegs waren, auch unterstützt. Und letztendlich haben wir eine gute Ausstellung zum Thema Hip-Hop-Kultur hier und in New York organisiert. Dann haben wir mit Frau Cooper, die in New York den Hip-Hop-Kultur in 70er Jahre, im 80er Jahre dokumentiert hat, nach Frankfurt eingeladen, und haben wir mit ihrem haben wir Bilder in Stadtbibliothek aufgestellt. Gab es auch eine Diskussion, und ja, war eine gute Zeit. Und so kam ich dann auch ein guter Kontakt und ein gutes Netz mit Hip-Hop Jungs und Mädels zusammen, und das erfüllte mich auch. Und in meiner Arbeit gab es immer, ich tue was, dass es mich auch bestätigt und auch mich erfüllt. Und ich habe immer erkämpft, dass es erfolgreich wird. Ja, es war nicht einfach. Ich musste immer durchboxen und erkämpfen. Haben gesagt, der Turgut spinnt wieder und hat eine neue Ideen und kommt jetzt was raus. Und so. Das spielte natürlich auch eine Rolle. Auch meine Herkunft spielte auch eine Rolle, ob er das schafft und so. Aber ich musste es erkämpfen. Und dann haben sie immer gesehen, das kriege ich hin. Und das war. Und wenn ich dann sehe, dass das, was ich da eingebracht habe und dass auch mein Handwerk drin ist, das erfüllte mich immer und war auch eine Bestätigung. Ich freute mich dann auch, wenn ich diese Jugendliche oder auch junge Menschen in ihrem Laufbahn erfolgreich sehe, oder dass sie doch einen anderen Weg gehen konnten, aber doch erfolgreich. Und das fand ich gut. Und dann habe ich mich weiter mit Kultur beschäftigt, wie zum Beispiel habe ich erstmal wie jugendliche Russlanddeutschen mit Eritrea, mit Türken, mit Deutschen zusammengebracht und haben mir auch ein Projekt organisiert. Wie organisiere ich ein Kulturveranstaltung? Wie organisiere ich ein wie schreibe ich ein Konzept? Wie gehe ich nach Öffentlichkeit? Und das haben wir auch gemeinsam gelernt mit Fachkräften. Und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir um. Und deswegen haben wir eine Lesung in Frankfurt organisiert unter dem Motto Kanak-Attack in der Russen-Disco. Und es gibt ja auch zwei bekannte Bücher, Kanak-Attack von Feridun Saimoğlu. Der hat über Kiez und mit Jugendkulturen sich befasst und ein Buch geschrieben. Und dann gab dann auch ein Buch und gibt es immer noch von Wladimir Kamina, Russendisco. Und wir haben beide Künstler zusammengebracht. Die haben im Gallus Theater eine Lesung gehabt. Gallus Theater war diese Lesung voll. Ja? Welche Jugendliche gehen dann Lesungen? Aber wenn man die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und wenn man auch, wenn sie in diese Arbeit sich drin finden und wenn sie dann merken, es geht auch um sie und dann gehen sie hin. Und zwar war diese Lesung volles Haus und am Abend war in der Tat Kanak-Attack in der Russendisco und dann haben DJs von Saimoğlu und auch Wladimir Kamida auch Musik aufgelegt. Dann waren halt Jugendliche aus Russland, Jugendliche aus der Türkei, Jugendliche aus Afrika, Jugendliche aus anderen Ländern gemeinsam gefeiert und getanzt. Und das war auch ein Beitrag von mir. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen. Es reicht, es gibt auch so viele Kulturen in Frankfurt. Wir müssen auch denen einen Raum schaffen, wo sich in einem Tag für alle Frankfurter und Frankfurterinnen erlebbar machen. Und deshalb habe ich dann gesagt, natürlich, man muss ja auch die Welt nicht neu erfinden. Man muss immer auch gucken, was läuft was anders. Und Frankfurt, liebe ich die Stadt. Ja? Ich bin zwar ein schönste Stadt der Welt aufgewachsen in Istanbul und kam ich auch nach Ulm und war mir zu klein und dann kam ich nach Frankfurt, war mir auch klein, aber Frankfurt ist eine Stadt, man liebt sie im zweiten Blick und ich lebe gerne hier und ist auch eine schöne Stadt und spaziere ich gerne am Main und trinke ich gerne Kaffee auf dem Römerberg und gucke ich gerne nach Skyliner und das ist ein Wahrzeichen der Frankfurt und ich bin gerne im Niederpark und dort jogge ich oder gehe ich spazieren und hatte einen guten Luft und das genieße ich auch und ich lebe gerne hier unter anderem, weil die Stadt Frankfurt ist der internationalste Stadt in Deutschland ist und auch eine Stadt der Vielfalt und fast 180 Nationen leben hier und aus unterschiedlichen Ländern der Welt und habe ich dann gesagt, man muss auch die in Frankfurter mal einen neuen Tag zeigen und demonstrieren und erlebbar machen. Und deswegen habe ich dann auch die Idee Parade der Kulturen mit einigen zusammen entwickelt. Und wir führten dann auch mehrere Jahre Parade der Kulturen in Frankfurt. Da haben auch Verbände, Vereine aus unterschiedlichen Ländern der Welt an diesem Parade teilgenommen. Dann hatten sie auch die Möglichkeit, am Markt der Kulturen sich zu präsentieren. Und wenn es dann gutes Wetter war, fast 100.000 Besucher und Besucherinnen, wenn es dann schlecht war, halt dann dementsprechend weniger. Aber wir waren schon im ARD, im ZDF, fast in allen Medien in der Bundesrepublik Deutschland und somit zeigten wir, wie vielfältig der Stadt Frankfurt ist. So freuten sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber auch alle Frankfurter und Frankfurterinnen und das erfüllte mich dann auch und somit war auch ein erfolgreiches Projekt, in der ich mitgestalten durfte und mitentwickeln durfte. Und ja, das war auch ein Projekt, in dem ich auch meinen Finger hauptsächlich drin hatte.
Darf ich da einhaken?
Ja.
Vielen Dank erstmal schon für diese tolle Ausführung. Und ich kann dir auf jeden Fall an meinem Beispiel sagen, dass die Projekte, die du angesprochen hast, nachhaltig Auswirkungen haben auf die Frankfurter Kulturszene, meine ich jetzt einfach mal. Ich war zum Beispiel auf einem Hip-Hop-Festival im Westside. Das ist ein Ableger von Zastrock. Das heißt, du hast quasi die Weichen dafür gelegt, dass ich dort auf dieses Hip-Hop-Festival gehen konnte. Dann viele, zum Beispiel der Dennis, der mich auf dich aufmerksam gemacht hat, ist immer noch aktiv als Moderator in der Hip-Hop-Szene. Das heißt, das hat auf jeden Fall nachhaltige Auswirkungen, die Sachen, die du dort gemacht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast gemeint, dass man Frankfurt erst auf den zweiten Blick zu lieben lernt. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass sich die Wahrnehmung, oder deine Wahrnehmung von der Stadt oder auch die Außenwahrnehmung von der Stadt geändert hat seit deinem Ankunftszeitpunkt und jetzt?
Erstmal zu dem zu deinen Ausführungen. Ich war ja auch später in vielen Hip-Hop-Veranstaltungen oder auch bei Festen und so. Dann habe ich dann auf der Bühne immer ein oder andere gesehen, den ich früher kannte. Und wie bei Aziz mit Herz oder Jay-Z oder The Flame oder auch viele andere. Und die haben dann immer auf der Bühne mich gerufen und haben gesagt, oh, Bruder Turgut und toller Typ. Und der hat uns immer unterstützt. Und das war ein schönes Erlebnis immer für mich. Und dass du auch so in Berührung kamst, das freut mich. Und deswegen freut mich sehr, dass ich auch mit dir darüber diskutieren darf. Natürlich, als ich vor 30 Jahren, vor 78 nach Frankfurt kam und wenn ich auch türkisch einkaufen wollte, dann gab es nur einen Platz, wo ich einkaufen konnte, war Kleinmarkthalle. Da war halt Italiener, Griechen und Türkisch und Orientalisches. Und dort haben wir auch eingekauft und war auch bezahlbar. Und, ja.
Nicht wie heute.
Und es gab auch wenig Möglichkeiten, internationale Küche zu genießen. Und gab es ein oder andere Italiener oder Griechen. Und das war die griechische Küche, die mir immer sehr vertraute war. Wenn ich mal im Restaurant war, habe ich nur Griechisch gegessen. Ja. Und aber in Frankfurt kann man jetzt in allen Stadtteilen die Küche aller Länder kann man auch genießen. Und das ist auch einmalig in Frankfurt. Und selbst in der Küchenkultur, wenn es um kulinarische Spezialitäten aller Herrenländer geht, in Frankfurt auch genießen. Und deshalb habe ich dann gesagt, das muss man auch demonstrieren, habe ich im Rahmen der Parade der Kulturen ein Projekt entwickelt, Kochbuch der Kulturen, und haben mir ein Kochbuch herausgegeben von 700 Teilnehmern, 28 Schüler und Jugendgruppen mit den Vereinen, Verbänden, die aus Kolumbien, aus China, aus Taiwan, aus der Türkei, aus Russland, aus Polen, aus Italien, aus vielen afrikanischen Ländern stammen, haben wir über Landsleute mit den Schülern und Schülerinnen geredet, haben zusammen gekocht, haben wir alles dokumentiert, und daraus ist ein Buch, der Koch der Kulturen, aus Rezepten aus 33 Ländern und über 70 Rezepten entwickelt.
Das klingt sehr lecker.
Und dieses Buch wurde in internationaler Kochbuchwettbewerb in der Preiskategorie Spezial in London als erster Preis gekrönt. Und dann war in Frankfurt auch wieder Veranstaltung im Alten Oper, wurde der beste Kochbuch, der Kulturkochbuch in der Kategorie Spezial letzten 12 Jahre gekürt. Und
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr
und schön. Das Buch ist sehr schön, auch. Wurde auch schon 4000 Mal gedruckt und auch verkauft. Ich glaube, weiß nicht, ob es das Buch noch gibt.
Ich werde mal nachschauen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Glaubst du, Frankfurt wird auch so als Kulturstadt und als Multikulti-Stadt wahrgenommen?
Um das zu achten, zu demonstrieren, haben wir auch ein Porträt von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen Menschen porträtiert und haben wir in den Lieblingsorten der Menschen aus Kolumbien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus vielen Ländern in verschiedenen Stadtteilen porträtiert und aufgenommen und haben mir auch gesagt, warum sie in Frankfurt leben und wo ist ihre Lebensorte. Und dieses dann entstand auch ein Buch mit Frankfurter Gesichter und das zeigte auch, dass Frankfurt eine Stadt der Vielfalt ist und Frankfurt ist in der Tat auch eine andere Stadt als alle anderen Städte in der Republik. Und ich habe mich in der Vergangenheit immer dagegen gewehrt, wenn die Leute Kreuzberg oder Altona oder bestimmte Stadtteile in Köln oder auch in New York oder auch in London oder in Birmingham romantisiert haben. Ja, Kreuzberg oder Altona oder Harlem und so. Es ist was Romantisches und so. Und ich sage, Frankfurt ist nicht eine Stadt, in der jeder ihre eigene Stadtteil hat. In Frankfurt ist alles durchgemischt und in Frankfurt fast in jedem Stadtteil leben Migrantinnen über 20% und es gibt keine Ghettos und das wollen wir auch nicht und Frankfurt ist auch ein Ausdruck auch diesem Vielfalt in ihrem als Stadt in ihrem Struktur und das finde ich auch bezeichnend für die Stadt überhaupt. Ne? Selbst im Westend leben halt auch sehr viele Migranten, aber die Geld haben. Aber es gibt auch andere, die im Gallus leben oder in Haarheim oder in Fechenheim, die aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen Kulturen stammen. Und das ist bezeichnend für die Stadt. Und ich glaube, diese Zusammensetzung ändert auch das Denken der Menschen und inspiriert auch den Menschen. Und deshalb Alltagskultur, Kultur ist ja auch nicht was Stetiges oder beziehungsweise nicht was Fixes, hat es natürlich auch mit Geschichte zu tun, mit historischen Entwicklungen zu tun. Aber das ist variabel und es ändert sich. Und Frankfurt ist eine Geschichte, ist eine Synthese von Geschichte und von Gegenwart. Und das sieht man auch in verschiedenen Stadtteilen und in ihrem Alltagsleben. Und diese Alltagsleben bestimmen unsere Interaktion zwischen den Menschen.
Ja, also ich denke, wenn wir speziell jetzt auf den Mikrokosmos Frankfurt eingehen, dann ist das halt, finde ich, sehr explizit eine Multikulti-Kultur, eine Mischpoke von vielen Sprachen, von verschiedenen Musikrichtungen, Menschen aus aller möglichen Ländern mit unterschiedlichen Backgrounds, was es, glaube ich, auch nicht so oft gibt in anderen Städten, sage ich mal. Und mich würde interessieren, ob wenn jetzt zum Beispiel... Du arbeitest, bist mittlerweile Mitglied des Landtags Hessen, bist dort integrationspolitischer Sprecher für die SPD. Musst du den Leuten deine Perspektive erklären oder verstehen die das? Verstehen die dein Mindset? Können die nachvollziehen, aus was für einer Ecke die sind? Sind die so offen für dieses Multikulti-Ding oder musst du da an einem ganz anderen Punkt ansetzen und erstmal denen erklären, was du überhaupt meinst, weil ich glaube, dass Frankfurt halt auch durchaus als einfach nur Finanzstadt wahrgenommen werden kann, als Wirtschaftsstadt, dass das vielleicht so bei den Leuten im Kopf verankert ist. Das heißt, da frage ich mich, wie du dort im Landtag quasi navigierst und auch wahrgenommen wirst.
Ich war ja 16 Jahre Stadtverordneter in Frankfurt, habe ich mich ehrenamtlich auch dort politisch mich engagiert und dann irgendwann mal habe ich gesagt, ich mache dann mache ich das professionell und dann bin ich in den Hessischen Landtag gekommen. Und Frankfurt hat keine gute Standing, wenn jemand aus Nordhessen oder Mittelhessen oder aus Bergstraße oder sonst wo her sind. Und wenn sie von Frankfurt hören, bereitet denen nicht immer Freude und so. Und das ist nicht nur bei der SPD, sondern bei allen Parteien so, ne? Und sie glauben, dass Frankfurter sind hochnäsig oder Narbe der Welt oder so gesehen. Das ist auch, da gibt es eine gewisse Vorurteil. Natürlich, Frankfurt ist, ist Bankenstadt und eine Stadt der, der Finanzen und Versicherung. Und, aber Frankfurt ist mehr als Bankenstadt und Frankfurt ist mehr als Finanzmetropole. Frankfurt ist halt mitten der Republik und großer Verkehrsknotenpunkt mit Flughafen, mit Messe, auch mit Bahnhof und deswegen ist auch ein Durchreiseplatz für viele und viele sagen, Frankfurt ist der Stadt der, der Kriminalität und so, aber diese Kriminalität hat nicht nur mit Kleinkriminalität zu tun und es gibt sehr viel Klagen und Fälle, die nicht nur dann kleine Männer und Frauen verschuldet sind, sondern wenn irgendwelche Versicherungsagenten oder Banken oder dergleichen irgendwo in der Republik irgendwelche falsche, krumme Geschäfte gemacht haben, dann wird es natürlich auch in Frankfurt gehandelt und dann sind auch Teile, sitzen ja auch in den Türmen und es ist ja nicht nur unten, sondern auch oben. Und
oder es sind Leute auf der Durchreise.
Auch selbst, selbst sind wir in diesem Leben auch interkulturell und vielfältig und das gehört auch, auch dazu. Und natürlich als ich habe auch gewisse Erfahrung als Mensch. Ich bin ja mit 22 in die Bundesrepublik gekommen und ich habe hier erstmal Deutsch gelernt und ich habe hier studiert und ich habe mich engagiert. Und es ist nicht einfach, mit meiner Biografie so weit zu kommen, Landtagsabgeordnete zu werden. Ich musste alles erkämpfen. Ich war immer gut. Wenn ich dann hinten war. Aber ich war nicht immer gut, wenn ich vorne war. Und war ich dann sowohl auch in meinem Arbeitsleben als auch in meiner politischen Arbeit und überall. Und musste ich auch diese Erfahrung machen. Ich musste immer beweisen. Und ich musste manchmal doppelt so viel arbeiten als andere. Ich musste mich mehr einbringen als andere. Und das kostete mich auch viel Kraft und um besser und nicht missverstanden werden zu können, musste ich mich halt anstrengen. Und das war, kostete viel Kraft. Und habe ich mich deshalb, das, was ich erreicht habe, natürlich, es gab viele Menschen, die mich unterstützt haben. Natürlich, ohne SPD wäre ich nicht so weit gekommen. Und gab es auch Unterstützung. Und bin ich dankbar dafür. Aber ich musste mich auch selbst alles erkämpfen und das kostete mir auch viel Kraft, um mich zu beweisen. Mhm. Ich wollte nie Opfer der Migration sein und ich halte davon nicht. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, den Weg zu gehen und man müsste dicke Haut haben, Geduld haben und einen Kampfgeist haben, ja? Und natürlich auch überzeugt sein. Okay, warum man sich engagiert.
Da ergeben sich dann zwei Fragen für mich. Einmal die Überzeugung für das Engagement, also was quasi bringt dich immer noch dazu, da aktiv zu sein, obwohl es anstrengend ist, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, warum Politik als Spielfeld? Wären auch andere Spielfelder für dich in Frage gekommen? Oder hat vielleicht deine Motivation dich ganz klar in das politische Spielfeld getrieben?
Naja, ich als Landtagsabgeordneter bin ich in der Schule und oder auch Schüler und Schülergruppen kommen nach Wiesbaden und es gibt dann ein Gespräch mit Schülergruppen oder Jugendgruppen und ihre Fragen sind, wie kann man Politiker werden, was muss ich machen, um Politiker zu werden? Und zweite Frage war immer, was verdient man? Ja? Meine Antwort war und ist immer, ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich Politiker werden wollte. Ich habe die auch am Anfang erzählt. Ich war selbst in der Türkei aktiv und war ich mit 16 politisch interessiert. Und ich war alles, ich war bereit, alles zu geben, auch selbst, auch mein Leben zu geben, um eine bessere Welt zu schaffen oder auch eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Und gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, gegen Sklaverei und gegen Diskriminierung und deshalb habe ich mich politisch engagiert und das hat mich geändert, als ich nach Deutschland kam und ich habe mich dann in Deutschland auch engagiert für Gerechtigkeit, für bessere Welt und auch gegen Diskriminierung und ich bin ja sozusagen eine zweite Generation von Gastarbeiterfamilien und ich weiß, was meine Eltern auch erlebt haben. Sie sind dankbar, dass sie in Deutschland gelebt haben und gearbeitet müssten. Aber die haben auch viel dazu beigetragen, dass das Deutschland auch so weit gekommen ist. Und deswegen habe ich einen großen Respekt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die wurden auch, dieses Respekt wurde denen nicht gezeigt und auch Anerkennung nicht gezeigt. Und deshalb habe ich mich auch immer auch engagiert. Und engagiere ich mich weiter. Und erstmal habe ich in meinem Leben gewählt, als ich 39 Jahre alt war. Ich durfte weder wählen noch gewählt werden, aber trotzdem war ich politisch engagiert. Ich war in der SPD oder beziehungsweise in der Jugendorganisation. Ich war im SPD im Vorstand. Und ich war Delegierte. Aber ich durfte Bundestagskandidaten nicht wählen, weil ich kein Deutscher war. Und ich habe Jugendaustausche organisiert mit Partnerstädten, aber ich musste als Berater, als Organisator meine Kontoauszüge vorlegen, damit ich nach England fahren, nach Partnerstadt für die Stadt fahren durfte. Deswegen habe ich gesagt, jetzt möchte ich Deutsche werden und habe ich deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, um wählen und gewählt werden zu können. Und deshalb ich habe erstmal meinen Ring gewählt, ohne mal engagiert, ohne was werden zu dürfen. Und ich habe erstmal mit 39 gewählt und mit 40 war ich in der Stadtverordnetenversammlung. Und deshalb war nicht mein Ziel, Politiker zu werden oder auch professionell politisch zu arbeiten, sondern es gab immer ein Feuer in mir und dieses Feuer hat mich immer wach gehalten und ich mache auch eine gewisse Überzeugung meine Politik und solange ich mir dieses Feuer habe und ein gutes Glaube und Gerechtigkeitssinn in mir habe, dann engagiere ich mich und es ist natürlich gut, das, was ich denke, politisch umsetze und auch umsetzen kann und auch was bewegen kann und dass ich dabei auch meine Brot verdiene. Das heißt, dass ich dann auch dafür bezahlt werde. Und wenn ich als Abgeordneter, werden wir auch gut bezahlt und werden wir auch von Steuergeldern finanziert und dem möchte ich gerecht werden. Deswegen bin ich dann engagiert in meinem Wahlkreis, engagiert im Landtag und setze ich mich dafür ein, weil ich, wie meine Freunde in der Türkei gesagt haben, geh hin und ändere dich nicht Und du sollst wissen, woher du kommst. Und das habe ich nie vergessen und werde ich auch, auch niemals vergessen. Und das ist mein Beweggrund, warum ich in der Politik aktiv bin. Und es ist gut, dass ich dann auch jetzt professionell das tue.
Ich freue mich, dass du da bist. Kannst du mir vielleicht ein paar Praxisbeispiele aus deinem Arbeitsalltag geben, jetzt als Landtagsabgeordneter? Wenn wir nochmal zurückblicken in deine Zeit als Bildungsreferent für den Jugendring, haben wir schon einige Beispiele angesprochen von Dingen, die halt auch passiert sind in der Stadt. Und vielleicht kannst du mir Ähnliches für deine Arbeit als Landtagsabgeordneter nennen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Könntest du mir vielleicht erklären, wie so ein Arbeitstag, ein typischer bei dir aussieht, wenn es sowas gibt?
Ja, als Abgeordneter muss ich natürlich das Volk oder meinen Wahlkreis im Hessischen Landtag vertreten. Und als solcher nehme ich an die Sitzung des Hessischen Landtages teil und bin ich Mitglied der SPD-Fraktion und nehme ich an alle Fraktionssitzungen teil. Das findet einmal in der Woche. Und ich bin Mitglied in zwei Ausschüssen, unter anderem mit Kulturpolitischen Ausschuss. Wir befassen uns mit Schule und Bildung und muss ich an diesen Ausschusssitzungen teilnehmen. Jeder Ausschuss hat auch einen Arbeitskreis fraktionsintern. An diesen Arbeitskreissitzungen sollte ich auch teilnehmen. Und darüber hinaus findet einmal im Monat drei Tage hintereinander Parlamentssitzungen und an diese Sitzungen muss ich auch teilnehmen. Und ich bin ja auch integrationspolitischer Sprecher, deswegen muss ich auch die Themen, die integrationspolitische Themen in der Fraktion auch ansprechen oder auch Vorarbeit leisten. Und das ist dann meine parlamentarische Arbeit im Hessischen Landtag und wir sind verpflichtet und sehe ich auch als solche, an diese Verpflichtungen nachzugehen. Aber ich bin ja Frankfurter Abgeordneter und deswegen bin ich in meinem Wahlkreis in Frankfurt auch aktiv. Ich habe Kontakte zu Vereine, Verbände, Initiativen, Gruppen. Ich nehme Kontakte auf zu DGB, zu Gewerkschaften. Dann habe ich Kontakt zu IHK und beschäftige ich mich natürlich auch als integrationspolitischer Sprecher mit integrationspolitischen Themen und habe ich als solche mit sehr vielen Bürger und Bürgerinnen zu tun, die von der Einwanderungspolitik, Integrationspolitik, von Rassismus betroffen sind. Und ich organisiere selbst Veranstaltungen in meinem Wahlkreis. Ich nehme an den Veranstaltungen teil. Es gibt genug Aktivitäten und Aktionen, an denen ich auch teilnehme. Ich unterstütze natürlich auch viele Veranstaltungen. Als solche muss ich auch SPD dort vertreten. Und deshalb ist es auch genug Stress und Arbeit zu tun. Aber ich habe das selbst ausgesucht und ich meckere nicht. Und ich möchte dem gerecht werden, wofür ich auch bezahlt werde.
Ja, das scheinen verschiedene, Spielfelder zu sein. Ja. Was mir in der Recherche zum Beispiel aufgefallen ist, waren verschiedene Statements zu Artikeln. Jetzt einmal zum Beispiel, was die Mietpreiserhöhung in der Nordweststadt anging. Darauf getriggert bin ich tatsächlich mal wieder in die Nordweststadt gefahren, weil meine Oma da früher gewohnt hat, in der Bernadottestraße. Und dann bin ich da mal hingeradelt, mal wieder, hab mir die Nordi mal wieder angeguckt. Das war ganz schön. Was anderes war, dass jetzt auf YouTube, dass es Einblicke gibt in diese Parlamentssitzung, die du angesprochen hast. Und da hast du die Frage mit eingebracht, was die hessische Landesregierung für die Kulturschaffenden in dieser Zeit machen. Das heißt, was ich da sehe, sind so Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, dann quasi die Arbeit im politischen System an sich. Das sind ganz schön viele Baustellen.
Ja, ich wohne selbst in einer Siedlung. Mhm. Als ich Landtagsabgeordneter geworden bin, fragte mein Nachbar, Herr Yüksel, wollen Sie weiterhin in der Siedlung wohnen? Weil sie glaubten, wir verdienen ja zu viel und dann kann ich mir vielleicht in der Nachbarschaft von Dichterviertel ein Haus, eine Wohnung mir vielleicht erlauben. Und A, ist es zu teuer und B, wohne ich gerne in der Siedlung. Natürlich, ich bin ja ein frei finanzierten Teil. Und ist es auch gut, dass der ABG eine Politik macht, in der verschiedene Menschen aus verschiedenen Schichten und Lohngruppen und, gemeinsam in der Vielfalt auch wohnen. Und deswegen wohne ich gerne in der Siedlung. Deshalb habe ich auch einen Überblick und auch weiß ich, wie die Menschen, die Geringverdiener sind und zum Teil Hartz-IV-Empfänger sind oder mit vielen Kindern in einer Wohnung leben und Alleinverdiener sind. Und das sehe ich auch und habe ich auch mit denen Kontakt. Und deshalb engagiere ich mich auch für Mietenstopp. Und ich kann mir leisten, aber viele, die in dieser Wohnungen leben und gerade in der Stadt Frankfurt können sich nicht leisten und deswegen bin ich dafür, dass der Mietpreis gestoppt werden sollte, gerade in den Firmen oder beziehungsweise Gesellschaften, die stadtnah oder landesnah Firmen sind, wie ABG Holding oder Nassauische Heimstätte und deshalb engagiere ich mich.
Sehr schön. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Zwei Sachen noch. Am Ende kannst du gerne noch loswerden, was du möchtest. Aber vielleicht hast du ein paar Ideen, ein paar Lösungsansätze, was Frankfurt oder du oder wir alle gemeinsam machen können, um aktuell den Kulturbetrieb irgendwie ein bisschen zu fördern und perspektivisch auch Frankfurt irgendwie so weit zu pushen, dass es als diese Multikulti-Kulturhochburg gesehen wird, für die es das Potenzial mitbringt.
Ja, wir haben jetzt eben sehr viel über Alltagskultur geredet. Wir haben über, und diese Kultur hat ja mit Wertvorstellungen, mit Moralvorstellungen, mit Geschichte, mit Gegenwart zu tun, in der die Menschen miteinander in Interaktion treten und austauschen und Zusammenleben gestalten oder zusammenleben oder nebeneinander leben. Das ist natürlich auch der Kultur im Alltag. Aber es gibt auch eine Kultur, die mit Geist zu tun hat und es gibt Künstler und Künstlerinnen und den Alltag und die zwischenmenschliche Beziehungen kreativ zur Sprache bringen. Das sind die und kreativ malen, kreativ singen, kreativ demonstrieren, kreativ spielen und das sind die Künstler und Künstlerinnen und das ist der Theater, das ist Schauspiel, das ist Oper, das ist kleine Initiativen, das sind die Musikgruppen und da ist der Frankfurt auch vielfältig und ich weiß, dass sie im Moment alle am Limit sind und auch kämpfen, ob sie überhaupt in Zukunft Überlebenschance haben und gerade in den kleinen Gruppen und Initiativen, die einen großen Beitrag für Kulturleben in Frankfurt leisten. Und da gibt es zwar ein oder andere Unterstützung, aber diese Unterstützung reicht eben nicht aufrechtzuerhalten. Und wir sehen, dass das Programmkinos demnächst schließen und auch eine hat schon geschlossen. Und es gibt auch sehr viel Insolvenzen. Und darüber hinaus gibt es sehr viel Selbstständige und auch Künstler und Künstlerinnen, die allein musizieren und Musik machen und wenn sie keine Auftrittsmöglichkeiten haben, dann können sie nicht überleben. Es gibt auch Agenturen, die Konzerte organisieren, und wenn ein Konzert profitieren alle, von Catering bis zu Fotografen, Security, Anlagemeister, Musikmeister, Anlagemeister, Musiker und alles, was dazugehört. Und die sind zurzeit arbeitslos. Und ob sie alle diese Pandemie überleben, es ist die Frage. Und deshalb sollte man alles daran setzen, Alternative anzubieten und schnell wie möglich denen eine Perspektive anbieten. Es wird auch ein soziales Problem. Und ich erwarte natürlich von einer sozialdemokratischen Partei, dessen ich Mitglied bin, auch in Zukunft, dass wir die Ergebnisse dieser Pandemie, die ja auch im Alltagsleben spürbar ist, auch in Betracht zieht und auch gerade in Kulturpolitik auch Perspektive entwickelt, dass wir weiterhin geistliche Futter brauchen, und diese geistige Futter für unser Leben, Alltagsleben, geben Künstler und Künstlerinnen und Kulturschaffende. Und das ist auch wie ein Abendsbrot in unserem Alltag. Und das müssen wir in Betracht ziehen und auch deshalb unterstützen.
Wunderbar. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was da kommt. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, was du mir alles erzählen konntest über die Politik und über Kultur. Ich habe viel dazugelernt. Wenn du magst, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich habe viel erzählt, habe ich auch nicht alles erzählt, und ich habe Teile erzählt und erst einmal die erzählt, wo es öffentlich wird. Und es war schön, mit dir zu diskutieren und auch zu reden, obwohl ich auch einen Monolog gehalten habe. Aber habe ich gemerkt, ich habe viel zu viel zu erzählen und auch ein Bedürfnis. Und hoffe ich, dass wir diese Pandemie gemeinsam meistern und dass wir auch wieder wie vor 2 Jahren unseren Alltag zukunftsgerichtet gestalten können.
Toi, toi, toi. Vielen Dank, Tobit.
Bitte.
Podcast Prodi.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbst verfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com/podcastbrudi oder über podcastbrudi@gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem 5-köpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me/joscha069, damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast Brudi treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Joscha.
Podcast Brudi.